Seit 11 Tagen und rund 250 Kilometern bin ich auf dem Camino Portugues unterwegs. Zu Fuß von Porto nach Santiago. Nachdem es ab Redondela, wo Küstenweg und Zentralweg zusammenlaufen, immer voller wurde, entscheide ich mich hinter Pontevedra, die etwas abgeschiedene Variante Espiritual zu nehmen. Sofort wird es ruhiger. Bald wird es sogar etwas zu ruhig für meinen Geschmack. Aber davon ahne ich an diesem Punkt noch nichts. Mein Name ist Nicola und ich freue mich, mit dir heute ein letztes Mal auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Folge 9, zwischen Blackout und Erleuchtung. Endspurt nach Santiago.
So, es ist eigentlich gar nicht mehr so viel auf der Uhr. Wir haben noch 2 Etappen vor uns und sollte jetzt nicht noch irgendwas Blödes passieren, erreichen wir dann Santiago. Mir ist so ein bisschen in der Rückschau der anderen Episoden bewusst geworden, dass ich auch ein bisschen die Ansprache verändert habe. Ich habe am Anfang immer dich persönlich angesprochen und jetzt spreche ich meistens im Plural. Was aber irgendwie auch ganz gut passt, weil man tatsächlich auf dem Jakobsweg, ich denke, da tun sich die verschiedenen Jakobswege nichts. Auf jeden Fall, selbst wenn man ihn alleine geht, immer mehr Menschen trifft und die eigentliche Gemeinschaft auch immer mehr anwächst. Insofern passt das vielleicht sogar ganz gut. Ich würde mich natürlich freuen, wenn diese Podcast-Gemeinschaft hier noch ein bisschen anwächst und deswegen, falls du Lust haben solltest, den Podcast zu teilen oder zu bewerten oder vielleicht meinem Instagram-Account zu folgen, das ist planetafk.podcast. Vielleicht können wir uns darüber ja auch ein bisschen connecten oder austauschen. Ich freue mich auch über jegliches Feedback über meine Mailadresse info@planetafk.com. Für diejenigen, die sich erst jetzt auf dem letzten Stückchen einschalten, nochmal ganz kurz erklärt. AFK ist Gaming-Sprache für Away from Keyboard. Und ich möchte hier auf diesem Feed peu à peu gerne über Reisen erzählen, wo man eben dieses Gefühl hat, wirklich etwas nicht komplett offline zu sein, aber wenigstens wirklich mal AFK, also weg von seinem Alltag und den Sachen, die einen da so umtreiben, sondern wirklich so ein bisschen ins Reisen kommt und ins Entdecken kommt und was sich ein bisschen unterscheidet zu vielleicht All-Inclusive-Urlauben oder sowas, von denen wird es hier wahrscheinlich keine Folgen geben, sondern es wird eben ein bisschen mehr in die AFK-Richtung gehen. Richtig AFK beziehungsweise ein bisschen fernab der Hauptroute habe ich mich dann auch gefühlt, als ich auf die Variante Espiritual abgebogen bin und zwar nach Pontevedra. Es wurde tatsächlich sofort ruhiger. Ich hatte ja erzählt, dass in Redondela der Zentralweg und der Küstenweg zusammenlaufen und es insgesamt auch ein bisschen voller geworden ist, weil eben viele Leute, die eben sich nicht so die Zeit nehmen wollen, halt einen kompletten Camino zu laufen. Und ich meine, der portugiesische ist ja schon einer der etwas kürzeren, was jetzt keine Wertung sein soll, aber es gibt ja Menschen, die sind mehrere Wochen bis Monate auf den längeren Caminos unterwegs und der portugiesische ist ja so grob in 2-2,5 Wochen zu schaffen. Naja, und dann gibt es aber auch Menschen, die aus verschiedenen Gründen dann eben nur die letzten 100 Kilometer gehen, entweder eben, weil sie nicht so viel Zeit haben oder weil sie zum Beispiel nur die Urkunde haben wollen, weil für die Urkunde muss man eben in den letzten 100 Kilometern pro Tag 2 Stempel gesammelt haben in seinem kleinen schönen Pilgerheft bzw. Ausweis. Wenn man das geschafft hat, dann kriegt man nachher im Pilgerbüro in Santiago die Compostela ausgehändigt. Und das Witzige daran ist, ich hatte ja ein bisschen von meiner Crew erzählt, die ich in Combado kennengelernt hatte. Das war, oder das ist Rachel aus Birmingham, Martin aus Eindhoven und der fluchende Italiener Paolo, die hatte ich da kennengelernt und den Julian aus Bayona wieder getroffen. Und wir saßen so am Tisch und tranken, außer Paolo, den hatten wir an dem Tag halt nicht wieder gesehen, als wir alle in Bilanova uns nach der 34-Kilometer-Etappe wieder getroffen hatten, aus Zufall. Saßen wir alle so am Tisch und Julian erzählte dann, was es mit der Urkunde eigentlich für gläubige Menschen auch auf sich hat, nämlich, dass einem mit Erhalt der Urkunde alle Sünden verziehen werden. Und ich hatte das ja schon in meiner ersten Folge auch so ein bisschen angedeutet, als ich erzählt habe, wie diese ganzen unterschiedlichen Wege eben zustande gekommen sind und was es da überhaupt gibt und wie die Geschichte des Jakobswegs eigentlich entstanden ist, dass ich das alles vorher gar nicht gewusst habe. Ich saß da wirklich am Tisch und ich hatte irgendwann mal dieses Harpe Kerkeling-Buch gelesen und dachte auch, das scheint ja irgendwie eine schöne Reise zu sein, sowas möchte ich auch mal machen. War mal wieder in kompletter Naivität angereist und sagte, mir werden alle Sünden verziehen, das ist ja großartig. Also war ich eigentlich jetzt so für meine letzten Kilometer nochmal doppelt motiviert. Und noch motivierter war ich, als Julian mir dann auch noch erzählte, dass man für die Variante Espiritual, also diesen Umweg, den man dann nach Pontevedra gehen kann, das sind also so knapp, ich habe es schon wieder vergessen, 30 bis 35 Kilometer, die man dann nochmal extra geht, dass man dafür sogar noch eine extra Urkunde bekommt. Und zwar kann man die in Padron, die Urkunde nennt sich dann Padronia, kann man in einem Büro in Padron abholen und sich eben auch durch den Pilgerpass einfach bestätigen lassen. Es war irgendwie interessant zu sehen, Julian arbeitet jetzt seit ein paar Jahren in Düsseldorf, ist wie gesagt aus Cali in Kolumbien gekommen und sagte, er wäre mittlerweile deutsch genug, um jede Urkunde, die er irgendwo kriegen kann, auch abzugreifen. Und ich dachte so, ja, das klingt tatsächlich sehr deutsch, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich möchte auch gerne Zertifikate. Ich möchte einen Stempel, der sagt, Sie sind sehr gut gewandert. Also nochmal zurückgesprungen, die Urkunde in Santiago zu bekommen, die einen eben von allen Sünden freispricht, ist nicht nur für mich irgendwie jetzt eine Motivation, sondern eben auch für Menschen, die eben sehr gläubig sind und ja, deswegen halt nur die letzten 100 Kilometer laufen. Es gibt auch Menschen, so hatte man mir erzählt, die diese Urkunde haben wollen, weil sie die dann auf LinkedIn posten wollen und zeigen wollen, was für krasse Checker sie sind, weil sie den Jakobsweg gegangen sind. Es gibt Menschen, die einfach nicht die Zeit haben oder vielleicht auch nicht mehr ganz in der Verfassung sind, irgendwie einen langen Jakobsweg zu gehen und deswegen halt die letzten 100 Kilometer gehen. Und ich habe tatsächlich so versucht, ne, hatte ich ja auch schon in einer der letzten Folgen erzählt, Leute, die den Weg anders gehen als ich, ne, entweder viel schneller oder viel langsamer oder zu zweit oder zu fünft oder zu zehnt und nicht alleine, ne, wo ich so das Gefühl habe, da ja, hat man eigentlich so den größten Benefit für sich selbst, weil man eben auch mal wieder lernt, mit sich selber klarzukommen und sich ein bisschen zu sortieren und Dinge über sich zu lernen. Ja, sondern auch Leute, die eben sagen, ich gehe jetzt keine 300 Kilometer, sondern ich gehe nur die letzten 100 Kilometer, versuche ich auch da nicht zu bewerten. Ich muss aber ehrlich sagen, es hat nicht so ganz geklappt. Gar nicht, weil ich irgendwie, ja, weiß ich nicht mehr, die Gründe dafür irgendwie nicht erklären kann oder sowas, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich mich in der Gegenwart von den Leuten nicht ganz so wohl fühle, weil sie noch eine andere Hektik ausstrahlen. Das ist schwer zu erklären. Also für mich selber auf dem Weg kann ich die Etappe, glaube ich, noch ungefähr sagen. Das war diese sehr langgezogene Etappe nach Bayona, ne, wo es immer wieder so bis zum Horizont einfach nur geradeaus die Straße ging, wo ich so das Gefühl hatte, ah, jetzt bin ich irgendwie so richtig in meinem Tempo und in meiner Zufriedenheit und so angekommen. Wenn man danach Menschen trifft, die gerade erst losgegangen sind, die sind irgendwie noch anders drauf. Das ist also wirklich, es soll sich jetzt nicht wieder so esoterisch anhören, aber es ist tatsächlich irgendwie eine Art von, ja, so einem reinigenden Charakter, den das Ganze irgendwie hat. Also egal, womit es zusammenhängt, ob es vielleicht auch mit wenigstens einer kleinen Portion Digital Detox zu tun hat oder eben damit, dass man sich an der frischen Luft bewegt oder woran auch immer.
Nur da habe ich halt eben gemerkt, wenn ich die Möglichkeit habe, dieser Hektik noch ein bisschen zu entgehen, dann nutze ich die jetzt auch.
Deswegen hatte ich mich dann hinter Pontevedra entschieden, auf die Variante Espiritual abzubiegen. Habe dann eben in Combarro meine Pilgercrew kennengelernt, die ich dann in Villanova wieder getroffen habe. Und spätestens da war es dann eben so ein richtig, schon wie so ein kleines Familientreffen. Und so diese Art von Gemeinschaft fühlt sich einfach total stimmig und super an. Trotzdem bin ich den Tag danach dann wieder ganz alleine, denn eigentlich ist der letzte Teil der Variante eben der Überfahrt der Gebeine des heiligen Jakobus nachempfunden, der aus Jerusalem kommend, wo er enthauptet wurde, zu seiner letzten Ruhestätte in Santiago per Schiff transportiert wurde. So zumindest die Legende. Die meisten Pilger fahren eben dann, ne, die Variante Espiritual, dieser Umweg ist eigentlich gegliedert so ungefähr in 3 Etappen und die 3. Etappe ist eben eine Bootsfahrt, die die meisten Pilger eben dann auch dementsprechend wahrnehmen, soll auch sehr schön sein. Die Bootsfahrt geht dann von Villanova aus das letzte Stück Meer entlang, bis das Meer dann eben in den Rio Ulla mündet, beziehungsweise andersrum, und dann eben flussaufwärts bis nach Padron reinfährt. Die Bootsfahrt soll wirklich sehr schön und ja, so richtig andächtig sein, ne? Wenn man dann irgendwann langsam auf dem Fluss fährt, es kommt an 17 großen steinernen Kreuzen vorbei. Es ist also so ein richtiger, ja, Kreuzweg, den man da entlang schippert. Das haben auf jeden Fall alle gesagt, die das gemacht haben, dass das sehr rührend und ergreifend war. Ich mag auch total Bootfahren, aber ja, es gibt 2 Gründe, warum ich es nicht mache. Und zwar einerseits, weil ich einfach ja, mich nicht rechtzeitig um ein Ticket gekümmert hatte. Man musste in so einer Art Reisebüro anrufen, das habe ich irgendwie verpasst. Und ich bin dann noch vorbeigegangen, aber da hatten die dann auch schon zu. Und andererseits habe ich ja immer noch so ein bisschen das Ziel, die 300 Kilometer zu knacken am Ende der Reise. Also ich hatte mir das alles so ein bisschen hin und her gerechnet, zumindest mal die Sachen addiert, die immer abends so auf meiner Sportuhr dann standen. Und habe so gemerkt, ja, irgendwie wird das ganz schön knapp, glaube ich. Also wenn ich jetzt noch die Bootsfahrt mache, dann werde ich es auf jeden Fall nicht schaffen. Und ärgere mich ein ganz kleines bisschen, dass ich am Anfang der Reise eben das erste Stück aus Porto heraus mit der U-Bahn gemacht habe, was allerdings alle sagen, dass man das eigentlich empfehlen kann, weil das erste Stück meistens nicht besonders schön ist und eben relativ industriell. Aber trotzdem fehlen mir auf die Art und Weise natürlich auch nochmal so, ja, fast 14 Kilometer. Also sage ich mir einfach Augen zu und durch, ich gehe das Stück zu Fuß. Genau, und mein Weg führte dann gestern von Villanova über ja, die etwas industriellere Hafenstadt Villa Garcia, dann den Rio Ulla entlang in das, so muss man es leider sagen, sehr kleine Kaff Cartoira. Hier habe ich allerdings mal wieder ein richtig kleines Paradies gefunden, und zwar die wunderbare, ich nenne es jetzt mal Pension Os Miguelinhos, die von Ursula und ihrem Mann betrieben wird. Das Ganze hat so einen leichten Hacienda-Vibe und besteht aus 2 großen Haupthäusern. Es gibt sogar einen kleinen Pool, der mir noch ein bisschen zu kalt ist. Wirklich einfach ganz, ein ganz tolles Haus mit einer ganz tollen Atmosphäre, überall Terrakotta-Fliesen. Ja, so leicht gelb gehaltene Wände, alte Bauernschränke überall. Es riecht unheimlich frisch und gut und es hat überall Naturstein und immer wieder so ein dunkles Holz an den Wänden und Familienstücke ausgestellt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Haus. Und dieses Haus habe ich, wie die anderen Unterkünfte auch, die ich besucht habe und weiterempfehlen möchte, auf meiner Internetseite www.planetafk.com auf einer Karte zusammengetragen, die ihr euch für eure Reise, wenn ihr möchtet, auch auf euer Handy speichern könnt, also quasi als Google Map einfach abspeichern könnt. Zusätzlich gibt es noch eine Google Map Liste, beziehungsweise eine Kategorie innerhalb dieser Liste mit Budgetunterkünften, also eben allen möglichen öffentlichen Herbergen und Hostels und, ich sag mal, Unterkünfte, in denen man schlafen kann, ohne arm zu werden. Wenn man denn abends irgendwo steht und sagt, wo kann ich denn jetzt schlafen, einfach auf die Karte gucken und ja, genau. Alles auf der Seite planetafk.com. Ich habe auf jeden Fall wunderbar geschlafen in diesem Haus. Ich hatte ein ganz tolles Zimmer mit einem riesigen Badezimmer da dran. Ich muss sagen, was mich nach dieser sehr ruhigen und entspannten Nacht in einem sehr großen Doppelbett noch mehr flasht, ist das absolut wunderbare Frühstück. Inklusive selbstgemachten Kuchen und ich glaube sogar, also es schmeckte wie selbstgemachtes Brot. Es kann natürlich einfach frisch vom Bäcker gewesen sein, aber ja, so eine kleine Schieferplatte mit wirklich gutem Serrano-Schinken und einer Flasche frisch gepressten Orangensaft und wie gesagt, selbstgemachter Kuchen und mal wieder ein richtig guter Kaffee. Es war einfach richtig, richtig gut. Blöderweise merkte ich dann einfach, ja, ich habe jetzt eigentlich schon alle Kalorien für den ganzen Tag irgendwie intus. Auch dafür war die extra Etappe zu Fuß dann, glaube ich, ganz okay. Während ich frühstücke, unterhalte ich mich noch ein bisschen mit Ursula. Sie ist, ich weiß auch nicht, eine ganz liebe, nette, junge Frau, so ich würde mal sagen Anfang 30 ungefähr. Sie erzählt mir ein bisschen was über die Familiengeschichte und dass das eben das Haus der Familie ihres Mannes ist und schon 400 Jahre alt ist. Und ich erzähle ihr so ein bisschen die Angst, die ich habe, weil ich sage, dass ich gestern an dem Tag hatten irgendwie alle kleinen Kapellen zu und so, was irgendwie ein bisschen komisch ist, dass eben oft an den Sonntagen die kleinen Kapellen am Wegesrand irgendwie abgeschlossen sind, obwohl man natürlich eigentlich davon ausgehen würde, dass gerade am Sonntag irgendwie die offen sein müssten. Aber das scheint, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nur ein paar Mal Pech gehabt habe oder ob das in Spanien irgendwie so ist. Naja, auf jeden Fall habe ich eben das Problem, dass ich ja schon innerhalb dieses 100-Kilometer-Radius bin und eigentlich 2 Stempel pro Tag brauche. Und jetzt für gestern, weil ich einfach nirgendwo vorbeigekommen bin, wo es einen gegeben hat, halt gar keinen habe. Und sie sagt noch so, naja, also mach dir da nicht so viele Gedanken. Sie würde mal davon ausgehen, dass die einen in Santiago jetzt nicht zurückschicken oder sowas. Aber ja, meine deutsche Angst spricht dann doch eher dafür, ich frage sie dann auch noch, ob sie vielleicht einen Stempel hat. Und sie sagt, naja, wir haben keinen offiziellen Stempel. Und dann meine ich, aber ihr habt doch bestimmt irgendwie einen Stempel hier von dem Hotel oder so. Ne? Und sie so, ja klar, ach, dann mache ich dir den da rein und schreib da das Datum von gestern drauf und da ist mein kleines Bürokratenherz auf jeden Fall ein bisschen beruhigter. Ich gehe dann aus Catoira raus, nachdem ich mich verabschiedet habe und tatsächlich auch so ein bisschen vom Hof gehe und denke, mein Gott, wenn ich irgendwie hier nochmal in der Gegend bin, würde ich, glaube ich, mich auch wirklich freuen, mal so 2 Tage mich hier ein bisschen auszuruhen in dem Haus. Es hat wirklich so eine ganz schöne Ruhe ausgestrahlt. Und so eine tolle Gemütlichkeit und auch eine Herzlichkeit der beiden. Bin dann aber auch ganz guter Dinge, wieder weiterzugehen. Und das Schöne ist, wenn man dann aus Catoira rausgegangen ist, kommt man erstmal in ein wunderschönes Naturschutzgebiet, das eben den Rio Ulla entlang geht. Da geht es erstmal über 3 Kilometer am Wasser entlang und zwar teilweise über so einen sehr schönen Holzsteg, der da so ein bisschen über das Ufergelände geht und dann durch einen sehr schönen Wald durch. Und das ist eigentlich so ein bisschen, es erinnert mich fast so ein bisschen an den Anfang der Reise, wo ja der sehr lange Holzsteg eben auch am Meer entlang ging. Und das versöhnt mich so richtig, dass das jetzt irgendwie so alles nochmal so richtig schön eingerahmt wird. Nachdem man dann noch ein bisschen durch sehr idyllische Waldstücke und eben auch wieder ein paar dörflichere Straßen gegangen ist, kommt man irgendwann zu einer sehr, sehr langen Strecke, die einfach sehr, sehr stumpf die Bahngleise entlang geht. Also das sind wirklich, ich habe es leider wirklich nicht gestoppt, aber das werden irgendwas zwischen 4 und 7 Kilometer gewesen sein, die man tatsächlich einfach nur eine Straße am Bahndamm entlang geht. War jetzt auch nicht ganz hässlich. Gut, ich hatte auch Glück, das Wetter war schön und so. Aber so nach diesem sehr schönen Weg, den Fluss entlang auf diesem Holzsteg, war das tatsächlich schon ein kleiner Kulturschock irgendwann. Vor allen Dingen, weil das Ganze dann auch noch in eine Baustelle mündete, wo ich mich dann immer wieder so durchschlängeln musste und die großen Baumaschinen irgendwie immer an mir vorbeifuhren. Und man entwickelt da auch, also spätestens jetzt an diesem Punkt der Reise, sind einem viele Sachen auch einfach egal und man nimmt sie halt, wie sie kommen. Aber ich war dann doch irgendwann froh, als es dann über einen Vorort nach Padrón reinging. Dort werden gerade die Reste einer Kirmes abgebaut und überall ich muss sagen, ich bin da über diesen Platz gegangen und habe mir das noch so ein bisschen angeguckt. Also ich hatte ja eh schon gesagt, dass ich so olfaktorisch irgendwie ein bisschen sensibler irgendwie geworden bin und das Gefühl habe, dass ich so Sentinel-Sinne ausgeprägt habe und alle Gerüche irgendwie doppelt bis dreifach so stark wahrnehme. Und nach so einer Kirmes, die anscheinend den Abend vorher stattgefunden hat, muss ich sagen, ich gehe da durch diese Stadt und es riecht überall einfach nur nach Pisse und überall fliegt Müll rum und ja, ganz komisch. Ist aber auch irgendwie ein interessanter Unterschied gewesen so zu den letzten zwei Tagen, so irgendwie mal wieder so richtig in die Zivilisation reingeworfen zu sein. Das war eine interessante Erfahrung. Und ich hole meinen Stempel in einer Markthalle, wo noch ein paar Verkäuferinnen miteinander klönen und sich sehr angeregt auf Spanisch unterhalten. Und die Anleitung, um eben diese Urkunde für die Variante Espiritual zu bekommen, sagt eigentlich, dass man dann noch einen Stempel in der Kathedrale sich besorgen muss, also in der Kathedrale von Padrón. Und dann im Tourismusbüro die Padronia ausgehändigt kriegt. Und das Blöde ist, ich weiß auch nicht, was für ein Pech ich eben mit diesen Öffnungszeiten der Kirchen habe, aber die Kathedrale hat halt, ich glaube, 15 Minuten vorher zugemacht und soll jetzt irgendwie erst wieder in 4 Stunden aufmachen. Und ich denke, ich bleib doch jetzt hier nicht 4 Stunden für so eine Urkunde irgendwie vor der Kirche sitzen. Und gehe einfach so zum Tourismusbüro und denke, ich frage mal, ob ich die Urkunde auch so bekomme oder den Stempel von der Kathedrale. Und komme da halt rein und das Büro ist ganz dunkel, ne? Und denke noch so, ja, irgendwie gut, dass ich da jetzt irgendwie da wenigstens mal Glück gehabt habe, weil es sieht ja so ein bisschen aus, als würde der Mensch hier gleich auch Siesta machen. Der guckt so hinterm Schreibtisch hervor und bewegt sich so im Halbdunkeln auf mich zu. Ich stehe da so am Tresen, ist irgendwie wirklich eine etwas eigenartige Szene. Und er fragt, ob wir in Deutschland Licht haben. Und ich, So generell jetzt? Oder also weiß echt irgendwie erstmal gar nicht, was er mir da jetzt erzählen möchte. Dann erklärt er mir aber etwas, was mir vorher auch schon so ein bisschen aufgefallen ist, nämlich, dass in der ganzen Stadt so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das, manchmal merkt man in einer Szene, in der man selber ist, es ist etwas komisch, ohne genau beziffern zu können, was zu diesem Eindruck führt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute auf der Straße sich atypisch verhalten. Und als ich eben in diesem Büro stehe und der Mensch mir dann eben diese Frage stellt, dämmert es mir auch langsam und er sagt dann, dass in ganz Spanien und Portugal bis Frankreich es keinen Strom geben würde. Er hätte schon mit anderen Leuten gesprochen und sie gehen im Moment von einer Cyberattacke von Russland aus. Ja, das sind natürlich erstmal irgendwie krasse Neuigkeiten, aber ich bin da irgendwie erstmal gar nicht so impressed von. Also das ist wirklich komisch. Ich frage mich zwar ein bisschen, was das jetzt bedeuten könnte, aber mach mir erstmal einfach nur Gedanken über die paar nächsten Schritte, die ich mache. Und das gelingt mir auch ganz gut, nämlich meine ersten paar Schritte führen mich dann eine kleine Gasse durch Padrón entlang zu einer Bar und da setze ich mich dann erstmal hin und trinke ein kaltes Bier. Um ehrlich zu sein, wenn es schon keinen Strom mehr gibt, weiß man ja auch nicht, wie lange es noch kalte Getränke gibt. Ich sitze dann da also und lausche auch so ein bisschen den Gesprächen und ne, gerade so die Touristen sind alle ein bisschen, man merkt, die sind verunsicherter, die Einheimischen sind eigentlich nicht so verunsichert, aber trotzdem mache ich mir natürlich immer mehr Gedanken darüber, wie aufgeschmissen man eigentlich ist, wenn alles irgendwie nur digital funktioniert. Ne? Also spätestens jetzt bin ich froh, dass ich auch noch wirklich ordentlich Kleingeld und Cash und so halt irgendwie mit dabei habe. Man merkt in der Stadt, dass immer wieder irgendwo Alarmanlagen angehen und ein bisschen verrückt spielen, was halt auch jetzt nicht so ganz zur Stimmung beiträgt. Aber die Leute an sich, also gerade die, wie gesagt, die Einheimischen sind unheimlich gelassen. Also es wäre für mich, glaube ich, undenkbar in Deutschland, wo vermutlich also alle längst schon zum Baumarkt gefahren wären und den geplündert hätten. Und ich gehe halt noch in den Supermarkt und decke mich so, also jetzt nicht richtig mit was ein, aber kaufe mir halt ein paar Sachen, wo ich denke, okay, da komme ich so die nächsten paar Stunden irgendwie mit ganz gut zurecht, weil ich ja nicht weiß, ob es heute Abend irgendwo Abendessen geben wird, wenn man nicht weiß, wie lange der Stromausfall dauert. Der Supermarkt läuft auch schon teilweise auf Notstrom, also zumindest die Kühlung, und es sind jetzt nicht alle Kassen auf und so, ne? Aber wie gesagt, es ist alles halt auch es verläuft alles ganz ordentlich und die Leute sind eben nicht hektisch oder blaffen sich nicht an. Und dann muss ich sagen, dass mich das auf jeden Fall sehr beruhigt hat und ich denke, ja gut, das egal wie das hier eben weitergeht, es wird schon irgendwie okay sein. Ich gehe dann auf jeden Fall erstmal noch weiter aus Paderborn raus, so ähnlich wie ich das in Redondella auch schon gemacht hatte, dass ich eben noch eine Stadt weitergehe und nicht da bleibe, wo eben die meisten Leute sind, sondern auch mir ein bisschen Vorsprung für den nächsten Tag erhoffe. Und dazu noch von Bon, der mir zwischendurch eine E-Mail geschrieben hat, dass er, nachdem er eben eine Etappe mit dem Zug machen konnte, um seinen Fuß ein bisschen zu schonen, jetzt auch weitergegangen ist und mir eine Unterkunft, ein Hostel eben hinter Paderborn empfohlen hatte, was ja relativ günstig und aber sehr nett und ja toll ausgestattet sein soll. Und genau dieses Hostel habe ich dann auch angesteuert. Und da läuft dann auch schon von etwas Weitem zu hören ein Generator. Und so kann ich sogar noch warm duschen. Das ist mir eigentlich fast immer das Wichtigste. Was ich mit dem bisschen Restinternet, was es dann so zwischendurch gibt, also das ist ja eigentlich das Erste, was einem auffällt, wie selbstverständlich man alle Buchungen und so mittlerweile digital macht und alles irgendwie nur noch auch digital verfügbar in irgendwelchen Clouds oder eben unter irgendwelchen Accounts liegen hat. Wie schnell man dann eben aufgeschmissen ist, wenn man da nicht mehr drankommt, ist so das, was ich als Erstes mache, ist, dass ich mir alle Buchungen, die ich gemacht habe für die nächsten Tage, also inklusive Flüge und Bustickets und ich glaube, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt sogar auch schon ein Hotel in Santiago gesichert. Da mache ich mir auf jeden Fall erstmal direkt Screenshots, um die dann vorzeigen zu können. Ich sag mal, umso länger ich mir dann auch Gedanken darüber gemacht habe, ne, weil das muss schon sagen, es waren dann jetzt zu dem Zeitpunkt dann auch schon eher so 2-2,5 Stunden, wo es keinen Strom gab, dass ich so dachte, was passiert eigentlich, wenn das länger so bleibt? Und lieg so eben auf dem Bett in der Unterkunft und vielleicht war es ein etwas unglücklicher Zufall, dass ich gerade mal so 3 Monate vorher noch das Buch Blackout von Mark Ellsberg gelesen hatte, wo es eben auch um einen sehr lang anhaltenden europäischen Stromausfall ging und wie eben sich die Gesellschaft darauf auch verändert und sowas. Und das Doofe ist ja, wie gesagt, also noch war so manchmal so ein bisschen Internet da, aber eigentlich schon nicht mehr genug, um sich jetzt wirklich auf Nachrichtenseiten oder sowas halt zu informieren. Also irgendwelche Videos oder sowas, die waren mit der Bandbreite dann schon längst nicht mehr zu machen. Irgendwie liege ich da so und denke, was passiert eigentlich, wenn das jetzt, ne, wie in dem Buch, keine Sache von Stunden ist und vielleicht auch nicht von Tagen, sondern eher von Wochen bis Monaten, weil wirklich drumherum um uns herum irgendwie alle Leute auch immer von Cyberattacke sprachen und man einfach so ein bisschen dachte, mit dem Zustand der Welt, wie er nun mal gerade ist, so ja, das könnte jetzt wirklich sein, ne? Und tja, was mache ich dann? Es wird ja wahrscheinlich kein Flug mehr gehen. Ich weiß nicht, wie das mit Zügen aussieht und so, aber. Und das Erste, was ich dann wirklich sofort gedacht habe, war, ja, gehst halt zu Fuß. Wenn du irgendwie nach Hause kommen musst, hast ja alles dabei. Ich war, also glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben so im Vertrauen, dass ich einfach dachte, ja gut, das dauert dann halt wahrscheinlich 2 Monate oder sowas, aber dann gehst du halt. Witzig ist, dass ich noch dachte, also selbst wenn ich jetzt von hier aus zurück nach Hause gehen müsste, gehe ich aber auf jeden Fall erst noch nach Santiago. Also das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen, auch wenn es, jetzt muss ich mal überlegen, nee, es lag ja sogar auf dem Weg. Aber also da dachte ich auf jeden Fall, da führt jetzt auch nichts mehr dran vorbei. Gut auf jeden Fall, dass ich Cash dabei habe. Ich muss zwar sagen, dass es in dem Hostel, was wirklich ganz toll ausgestattet war, Essen zum Selbermachen auf Vorrat gegeben hätte, was man eben dann einfach dort hätte kaufen können. Es gibt unten eine sehr große Gemeinschaftsküche mit einer schönen großen Kücheninsel mit eben so auch hohen Stühlen dran und so. Es ist total toll ausgestattet. Und da hätte ich eben auch was bekommen zur Not, aber ich wollte natürlich eigentlich gerne auch nochmal nach draußen. war dann in der Taverne Bon Camino und ja, die Frau sagt allerdings auch direkt, also ich frage ja, ob ich mich da noch hinten an den Tisch setzen dürfte, sagt die Inhaberin sofort relativ uncharmant, dass hier ohne Cash nichts läuft. Und ich sage, ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Cash dabei. Und sie sagt, ja, aber selbst wenn, also hier gäbe es im Moment sowieso nur Käse und Brot. Und ich sage, ja, ich esse auch gerne Käse und Brot. Und ja, wenn es vielleicht noch irgendwie ein kaltes Bier gibt, dann nehme ich das auch noch dazu. Und es ist ein bisschen unangenehm, weil nachher kommt ein anderer Typ zum Abkassieren. Und ich verstehe halt auf Spanisch, dass er irgendwas mit 6 Euro irgendwas haben will. Und ich denke noch so, das ist aber mal wieder sehr günstig. Und will ihm halt 10 geben und sag auch noch so nach dem Motto, stimmt so. Und er sagt halt die ganze Zeit irgendwie, nein, das stimmt nicht. Bis ich natürlich dann irgendwann checke, dass er 16 Euro haben möchte oder 16 noch was haben möchte. Und ich denke so, wow, Alter, jetzt für 2 Scheiben Brot und 2 Scheiben Käse 12 Euro zu nehmen, ist aber dann das Gegenteil von günstig, sondern es ist, ja, denk so, krass, einfach direkt Wucher. Kaum fällt der Strom aus. Einfach, ja. Es kann auch sein, dass ich jetzt in dem Radius bin, wo es Richtung Santiago auch schon ein bisschen teurer wird. Das weiß ich zu dem Augenblick noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es mit dem Stromausfall zu tun hat. Neben mir am Tisch nehmen auf jeden Fall noch ein paar Franzosen Platz und versuchen was zu bestellen. Und ja, wegen dem Stromausfall, wie gesagt, gibt es halt eben fast nichts. Die kriegen mehr oder weniger die gleichen Sachen angeboten wie ich und vielleicht, ich glaube, es steht noch eine Tüte Chips zur Debatte und sie versuchen, sich dann noch für einen der Weine zu entscheiden, aber es ist ihnen irgendwie alles nicht gut genug und ich denke so, wow, also diese Schleckermäulchen, ne, das ist ja unglaublich, dass manche Leute selbst angesichts einer solchen Situation immer noch wirklich sehr, sehr picky sein können, während ich mit meiner Käsestulle da wirklich sehr, sehr zufrieden gesessen habe. Zurück in der Unterkunft sitze ich dann noch mit dem Gastgeber Roberto vom Fernseher. Ne? Wie gesagt, er hat halt ein, warum auch immer, ja, ich weiß nicht, ob das eben damit zu tun hat, dass es da häufiger mal Stromausfälle vielleicht gibt oder sowas, aber er hat auf jeden Fall eben einen Generator, einen Notstromgenerator im Garten stehen und dementsprechend läuft der Fernseher. Und ich unterhalte mich ein bisschen mit Roberto und Roberto sagt, er habe das Hostel, und zwar die Villa Viera, erst vor 20 Tagen aufgemacht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er noch so frisch im Business ist, aber er kümmert sich irgendwie wirklich ganz nett um uns. Ne? Er sitzt dann da eben mit uns in der Fernsehecke und guckt mit Fernsehen und steht aber auch zwischendurch immer wieder auf und macht jemandem was zu essen und zeigt jemandem den Weg nach hier und da und ist einfach wirklich wie so ein richtiger Gastvater und freut sich, dass so viele Leute da sind. Es ist schon eben auch auf größere Pilgerzahlen ausgelegt, aber die Ausstattung ist wirklich total super. Es ist mega sauber und Roberto gibt sich die allergrößte Mühe und deswegen auf jeden Fall ist die Villa Viera auch eine absolute Empfehlung als Hostel. Von da aus sind es auch nur noch 19 Kilometer nach Santiago, also hat man eigentlich wirklich eine ganz gute Entfernung für die letzte Etappe dann für den letzten Tag noch. Das Hostel habe ich auf jeden Fall auch auf der Seite in meiner Empfehlungsliste. Es hat auf jeden Fall die ganze Situation trotzdem was sehr Gemeinschaftliches und ich merke allerdings, dass ich, ja, ne, ich sagte ja gerade, dass ich eigentlich die ganze Zeit wirklich ganz ruhig war und mir auch überhaupt keine Sorgen gemacht habe, selbst in dem Augenblick, wo ich davon ausgehe, dass vielleicht auch eine größere Sache sein könnte, als jetzt einfach nur ein Stromausfall, der mittlerweile seit über 5 Stunden andauert. Aber jetzt, wo ich die Nachrichten sehe und die Bilder aus Madrid, ne, wie da auch so Plünderungen stattfinden und die Polizei rumfährt und irgendwie ja da so ein bisschen Alarm in der Bude ist und dann auch immer wieder in andere europäische Städte geschaltet wird, die auch betroffen sind, da merke ich auf einmal, dass ich wirklich, dass sich so in mir ein bisschen die Angst breit macht. Also nee, jetzt keine panische Angst oder irgendwas, was einen irgendwie ohnmächtig machen würde oder so, aber ich merke einfach, dass so wie so eine Art Alarmismus sich so ein bisschen in mir breit macht. Schräg gegenüber von mir auf der Couch sitzt eine rothaarige junge Frau, die auch beim Essen schon einen Tisch weiter weg saß und die mir da irgendwie so aufgefallen ist. Und weil ich eben so merke, ich muss mich jetzt mal so ein bisschen von dem Fernseher losreißen, quatsche ich sie irgendwie an, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe einfach gefragt, wo sie herkommt. Und das ist irgendwie ganz nett. So, ne, draußen ist es ja noch warm und auch ein bisschen hell. Und wir sagen, ach, lass uns doch nochmal rausgehen und in den Garten setzen. Das tut mir sehr gut. Ich habe also wirklich so richtig gemerkt, dass ich mal wieder ein bisschen Austausch brauche und habe mich dann sehr gefreut, dass Eleonora sich die Zeit dafür genommen hat. Und sie nennt sich selber The Irish Italian. Eleonora kommt aus Rom, ist Anfang 30 und hat rote Haare und sieht wirklich tatsächlich fast eher ein bisschen Irish aus. Also ich hätte sie auf jeden Fall nicht als Italienerin geschätzt. Wir unterhalten uns sofort sehr vertraut über unsere Leben und was sich da so in letzter Zeit getan hat und welche Abgründe sich auch so ein bisschen in uns gezeigt haben auf dem Weg und ja, welche Situationen es so gab. Und ich frage auch sie dann eben nochmal, wie sie sich als Frau auf dem Camino fühlt. Und sie sagt, dass sie eigentlich ja auch nie Angst gehabt hat und nur einmal merkte, dass sie in einer komischen Situation ist, die sie, glaube ich, zu Hause gar nicht so zugelassen hätte. Da war sie nämlich bei Caminha, das war der Ort, der letzte Ort in Portugal, bevor man mit dem Schiff beziehungsweise mit diesem Schnellboot nach Spanien rübergefahren ist. Da saß sie noch abends länger mit verschiedenen Leuten in einem Restaurant und die gingen alle so peu à peu nach Hause und sie hatte aber ein Hostel irgendwie ein Dorf weiter und merkte dann, dass sie eigentlich schon zu betrunken ist und wollte eigentlich auch nicht mehr so gerne nachts dann da ohne Licht noch die Straße langlaufen. Der Restaurantbesitzer hat halt ihr angeboten, sie dann dahin zu fahren. Und ihr ist dann erst im Auto aufgefallen, so, ich sitze jetzt hier mit einem fremden Mann im Auto und kenne mich hier nicht aus. Das ist eine Situation, die hätte sie zu Hause wahrscheinlich so nicht entstehen lassen. Und meinte auch, das wäre ihr dann erst kurz ein bisschen komisch vorgekommen, aber es wäre auch da halt einfach nichts passiert. So, ne? Es sind einfach in der Vielzahl, man kann leider halt ja keine hundertprozentige Garantie dafür übernehmen, wie an vielen Stellen im Leben, aber in der Vielzahl der Fälle eben Menschen, die einfach sehr hilfsbereit und nett sind. Ich gehe nach dem sehr, sehr schönen Gespräch auf jeden Fall nicht ganz so spät ins Bett und habe ein bisschen Bedenken wegen des Stromausfalls und schlafe deswegen nicht so ganz tief. Und der Notstromgenerator steht so schräg bei uns unterm Fenster. Und ich wache dann immer so alle, ja, vielleicht anderthalb Stunden mal auf und kontrolliere so ein bisschen, ob der noch läuft, weil das müsste ja dann bedeuten, dass wahrscheinlich noch kein richtiger Strom wieder da ist. Ich check das auch dann zwischendurch mal auf dem Handy und da tut sich mittlerweile gar nichts mehr. Also auch das Rest-Internet, was es so am Vorabend irgendwie zwischendurch noch gegeben hat, ist mittlerweile einfach passé. Am nächsten Morgen dann aber das erleichternde Geräusch, nämlich nichts. Kein Notstromgenerator. Und obwohl ich eigentlich nachts noch so dachte, boah, ich bin total motiviert, morgen einfach relativ früh loszugehen, bin ich jetzt doch von dieser Nacht ein bisschen so geschlaucht, dass ich denke, ach, lass die anderen hier mal wieder rumwuseln und irgendwie losziehen. Ich setze mich jetzt erstmal unten hin und frühstücke in Ruhe und mache mir vor allen Dingen erstmal einen richtig vernünftigen, ordentlichen Kaffee. Beim Kaffee quatsche ich dann noch länger mit Eleonora und Lena aus Wien. Eleonora und ich tauschen auch noch die Handynummern aus, weil wir denken, naja, vielleicht können wir in Santiago uns dann irgendwie nochmal sehen. Ich gehe ja gerade noch davon aus, dass meine andere Pilgerfamilie eben durch den Tagvorsprung wahrscheinlich auch schon aus Santiago ausgeflogen ist, wenn ich da bin. Insofern, naja, habe ich dann wenigstens eine Person, mit der ich vielleicht da auch ein bisschen aufs Ankommen irgendwie anstoßen kann oder man das zusammen ein bisschen feiern kann. Es geht dann von Esclavitude erstmal ein bisschen durch ein paar Dorfstraßen durch und ja, kleine Waldstücke entlang. Es sind sehr, sehr viele Pilger unterwegs. Also das habe ich morgens schon gemerkt, ne, das ist so richtig, ich hatte da mich noch an eine Kirche gestellt und da versucht ein Foto zu machen und merkte immer, okay, das ist jetzt wirklich schwer, irgendwie einen Spot abzupassen, wo dann auch mal nicht so viele andere Leute mit mir auf dem Foto sind. Ich persönlich finde dann so ein bisschen eine gute Lücke zwischen verschiedenen Pilgern, sodass ich nicht so das Gefühl habe, die ganze Zeit nur überholt zu werden oder sowas, sondern oder selber halt die ganze Zeit zu überholen, sondern dass man so ein bisschen vor sich und ein bisschen hinter sich halt andere Menschen hat, aber es jetzt nicht so, ja, eben nicht ganz so gedrubbelig wirkt. Und dann passiert endlich ein Wunder, nämlich im nächsten Dorf, als ich anhalte, kommt eine kleine Katze hinter der Mauer hervorgesprungen, setzt sich hin und ich schnalze ein bisschen mit der Zunge und sie kommt einfach sofort und wirft sich auf meine Füße und ist am Schmusen und endlich, ich darf das nicht zu laut sagen, meine Katze hört dazu, aber endlich konnte ich mal wieder eine Katze streicheln. Ab da wird der Weg sowieso dann irgendwie, er kriegt nochmal eine ganz andere Farbe. Also es ist auch da jetzt nicht unbedingt der schönste Weg und umso mehr man nach Santiago reinkommt oder der Stadt näher kommt, umso mehr Stellen hat es natürlich auch, die wieder, ja, wo man sehr viel Asphalt tritt. Dafür passieren dann einfach andere schöne Sachen. Ne? Man kommt eben an Kunstwerken vorbei, die Leute gebastelt haben, weil natürlich auch das Publikum dann einfach größer wird durch die Anzahl der Leute, mit denen man dann da unterwegs ist. Oder jemand, der mit der Gitarre am Wegesrand sitzt und Musik macht. Oder später sogar jemand mit E-Piano, der am Wegesrand sitzt und Lieder über den Camino singt. Insgesamt einfach eine sehr, sehr schöne Stimmung. Es geht dann nochmal durch Wälder durch und über ein paar Dörfer und allerdings auch wieder an vielen Landstraßen vorbei, die ja dann eben auch oft nicht mehr so besonders malerisch sind. Wie gesagt, man kommt ja auch tatsächlich in einer größeren Stadt immer näher und das merkt man.
Und man geht mittlerweile tatsächlich auch einfach wirklich so richtig in einer Reihe, ne? Also das ist wie Wandertag in der Schule. Gut, ich meine, man hat den Weg nie für sich alleine und das ist ja auch in Ordnung so, nur ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte jetzt eigentlich nicht auf die Art und Weise so meine letzten Meter machen und komme dann glücklicherweise nochmal zu einer kleinen Abzweigung.
Und zwar geht es dann einmal über Santa Marta und einmal über Concho oder Concho, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie man es ausspricht. Der eine Weg ist auf jeden Fall länger, nämlich die sind ausgeschildert mit 2,5 und 1,7 Kilometer und ich denke, ja, dann mache ich das auch jetzt so und gehe einfach die längere Strecke. Nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil ich natürlich sehe, dass natürlich alle die 1,7 Kilometer lange Strecke gehen. Und hinter der nächsten Häuserwand bin ich dann eigentlich schon wieder alleine. Ich laufe südwärts auf Santiago hinzu und es ist halt erstmal einfach eine normale Großstadt und ja, dadurch, dass ich jetzt dann auch nicht so in so einem Pilgertrost drin bin, gehe ich halt so eine normale Einkaufsstraße entlang und das fühlt sich erstmal ganz komisch an, weil man irgendwie nicht den Eindruck hat, man wäre jetzt gleich am Ziel dieser Reise angekommen. Man geht so an diesen ganz normalen, verdächtigen Ketten und sowas lang und denkt so, also das hätte ich jetzt mir hier aber irgendwie auch ein bisschen romantischer vorgestellt. Zum Glück, als ich dann nochmal über eine größere Kreuzung gehe, fängt dann aber auf einmal so die Altstadt an. Ja, ich gehe so wirklich fast ehrfürchtig so ein bisschen die Gassen entlang und muss wirklich sagen, also da bin ich Romantiker genug, dass mein Herz tatsächlich anfängt, etwas schneller zu schlagen. Es ist dann in der Stadt ein bisschen komisch, weil es ist dann, umso näher ich der Kathedrale komme, die, ne, wo ich zwischendurch dann immer schon die Türme von gesehen habe, dann ein bisschen komisch, weil es eben jetzt keine eindeutigen Pfeile mehr gibt, sondern ja, man halt einfach die Gassen eben entlang geht, bis man eben bis zur Kathedrale kommt. So laufe ich in einer Seitenstraße dann erstmal nochmal Miriam in die Arme. Und Miriam, wenn ihr euch erinnert, ist die Dame, die mir den guten Tipp gegeben hat, Slow but Steady. Sie sagt, dass sie gestern schon angekommen wäre, wo ich denke, wow, die hat wirklich, also, na gut, ich hatte ein bisschen Umweg gemacht und ein bisschen Extraweg gemacht, aber sie ist wirklich in einem ganz anderen Tempo als ich halt auch ihre Kilometer einfach sehr konsequent gegangen und ist dementsprechend eben auch einen Tag vor mir angekommen. Echt ganz, ganz großen Respekt. Und ich freue mich einfach total, dass sie jetzt so eine Art kleines Empfangskomitee noch für mich war in der Stadt. Also, dass ich noch ein vertrautes Gesicht gesehen habe. Ja, bevor ich dann wirklich einfach nur noch zweimal abbiege und auf einmal auf dem großen Platz vor der Kathedrale stehe. Ja, ich habe ja erzählt, dass ich mir am Anfang noch so Gedanken gemacht habe, was wohl passiert, wenn ich merke, dass ich auf der Reise nichts fühle oder dass ich die Reise zu Ende bringe und es als, ja, eben nicht besonders empfinde oder so, ne? Gut, es gab auf dem Weg sowieso immer rührende Begegnungen. Ich hatte da in einer Folge auch ein bisschen mehr von erzählt, dass ich gemerkt habe, dass ich da durchaus etwas näher am Wasser gebaut bin auf dieser Reise. Aber ja, jetzt hier so auf dem Platz merke ich auf einmal, wie so richtig viel von mir abfällt. Ich entscheide mich dann erstmal ein bisschen zum Rand zu gehen, weil ich nicht so, ja, ich fühle mich so ein bisschen, dass ich so auf dem Präsentierteller stehe. Und man muss sagen, dass der Platz so aufgebaut ist. Die Kathedrale ist, wenn man davor steht, sehr breit. Und auf dem Platz herrscht totale Volksfeststimmung. Also es sind ganz viele Leute da, es kommen Leute in Gruppen an, es treffen sich Menschen wieder, die sich irgendwie gegenseitig in die Arme fallen und es wird überall so gefeiert und Fotos werden gemacht und ja, aus der Seitengasse von der Kathedrale hört man die ganze Zeit einen Dudelsackspieler spielen und sowas. Also es ist wirklich einfach ein ganz buntes Treiben auf dem Platz. Und gegenüberliegend der Kathedrale sind dann so Säulengänge, wo eben auch Leute sitzen und ja, eben lehnen und sich irgendwie die Kathedrale angucken und so. Und da suche ich mir so ein kleines Plätzchen so zwischen ein paar Säulen und stelle mich da hin und gucke mir die Kathedrale an. Und ja, also wer hätte da jetzt gegen gewettet? Ich fange auf jeden Fall unheimlich an zu weinen. Es ist ein sehr erleichterndes Weinen, eben wie gesagt, das Gefühl, dass viel von mir abfällt. Und ich empfinde mir selbst gegenüber einfach eine unheimliche Dankbarkeit, dass ich mich das hier getraut habe und dass ich mir das ermöglicht habe. Und bedanke mich beim lieben Gott dafür, dass er mir die Kraft dafür gegeben hat und mir ja all diese schönen, tollen Sachen auf der Reise geschenkt hat. Was erstmal ein bisschen komisch ist, weil ich ja gar nicht, ja, ne, ich habe es ja ein paar Mal erwähnt, gar nicht getauft bin und mir das vielleicht an manchen anderen Stellen gar nicht mehr so nah liegt. Aber ich muss schon sagen, dass was auch immer da in mir drin ist, ich dem auf der Reise tatsächlich auch wieder ein bisschen näher gekommen bin. Ja, und ich meine trotzdem schäme ich mich in dem Augenblick ein bisschen, dass ich einfach sehr unmaskiert weine und stimme mein Gesicht so ein bisschen. Ich habe diese Wanderstöcke so vor mir aufgebaut und da stemmen meine Hände drin und lege den Kopf eben auf meine Hände und bin am Weinen. Und höre auf einmal eine Stimme neben mir, die sagt, ach, dann hat das ja doch einen Grund, warum ich heute nochmal hier bin. Und ich gucke hoch und auf diesem riesigen Platz steht einen halben Meter neben mir Martin aus Eindhoven und nimmt mich sofort in den Arm und drückt mich. Und heiliger, tut das gut in dem Augenblick. Und wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ist es mir schon oft so im Leben auch passiert, dass die Menschen, ne, wenn ich daran denke, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, wie er da an mir vorbeigelaufen ist und ich noch so dachte, ach, der sagt nicht mal richtig Hallo und scheint irgendwie so ein ganz eitler Typ zu sein und war nur mit sich selbst beschäftigt und nur keine Ahnung was. Und ein paar Tage später ist es so ein vertrauter Mensch, der einem in so einem Augenblick so viel Herzlichkeit gibt. Und deswegen, ja, habe ich mich auch da mal wieder entschlossen, so die Schubladen, die man im Leben aufmacht, wo man Leute einsortiert, die man vielleicht auch manchmal braucht, wenn man da eben Menschen einsortiert, sie einfach nicht ganz so fest zu verschließen. Ja, wir sitzen da auf jeden Fall noch eine Zeit zusammen, auch ein bisschen schweigend und ja, unterhalten uns dann noch ein bisschen. Und er sagt, hör mal, ich habe hier mit den anderen noch gesprochen, die sind auch noch hier in der Stadt. Wir wollen uns gleich nochmal auf was zu trinken treffen. Dann komm doch auch dahin oder so und er will mir dann einen Standort schicken. Und ich freue mich total zu hören, dass ich die anderen dann einfach auch nochmal wiedersehe. Das ist für mich jetzt einfach, fühlt sich mittlerweile echt an wie Klassentreffen. Jetzt geht's aber natürlich erstmal daran, mir all meine Sünden verzeihen zu lassen und zwar die Compostella abzuholen. Und dafür gehe ich in das Pilgerbüro, sehe da auch, dass eben Menschen, die sich jetzt vorher nicht haben registrieren lassen mit dem Pass, das eben vor Ort noch machen können. Man steht da so ein bisschen dann wie auf der Zulassungsstelle, nachdem man so eine Nummer gezogen hat, vor so einem Monitor, der dann immer sagt, wann man reinkommen darf, und stellt sich dann an so einen Counter. Und ich muss aber sagen, dass der Mitarbeiter, der mich da empfängt, wirklich, also das muss ich wirklich sagen, der hat seinen Job richtig gut gemacht. Weil ich sag mal, man ist ja jetzt nie alleine da, ne? Und ich glaube, 2025, als ich das gemacht habe, war auch ein Rekordjahr. Ich meine, gelesen zu haben, dass die Gesamtpilgerzahl in dem Jahr zum ersten Mal über der 500.000er-Marke lag, also bei knapp 530.000. Und pro Tag so um die 2.500 Pilgerinnen und Pilger in Santiago angelandet sind, wenn die Zahlen stimmen. Ich würde mal sagen, dass die allermeisten davon auch in diesem Büro landen. Und dieser Mensch, der dort am Counter sitzt, gibt mir einfach das Gefühl, als wäre ich der Erste, den er an dem Tag sieht. Ja, also er fragt mich natürlich erst nach meinem Ausweis, und ich bin da noch ein bisschen aufgeregt, weil mir ja vom vorletzten Tag noch eigentlich ein Stempel fehlt, und denk so, der schickt mich jetzt zurück. Und guckt sich dann den Ausweis an und sagt dann so ganz bedächtig, ne, nickt so langsam und sagt so, Nicola, you did it. What a great journey. Look what you achieved. Nicola, du hast es geschafft. Was für eine Reise. Guck nur, was du erreicht hast und so, ne? Und ich denke so, oh Mann, das ist dann vielleicht doch ein Unterschied zur Zulassungsstelle in Deutschland. Da bin ich so noch nie begrüßt worden. Danach gehe ich dann Stantepede zum Cocktails trinken mit Julian und Martin, und später kommt dann auch noch Rachel dazu, die hat auch noch ein paar Leute kennengelernt, Sebastian und Milka, auch sehr nett, und wir haben eine richtig gute Runde zusammen und bleiben fast 2 Stunden da sitzen. Die anderen erzählen mir auch noch, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt auch noch in der Stadt sind, nämlich, dass sie nach der Schifffahrt nach Padron dann auf der Kirmes, wo ich nur noch die Reste von gesehen habe, halt auch hart gefeiert haben und dadurch einen kompletten Hangover-Tag noch eingelegt haben, beziehungsweise an dem Tag auch nicht ganz so belastbar waren. Und erzähl mir, wie sie den Stromausfall in Santiago erlebt haben. Martin sagt da halt auch, er hätte dann, so meinte er, okay, ich stelle mir das hier dann eigentlich fast noch ein bisschen schwerer vor, dann mit so vielen Leuten, und wenn es dann hier keinen Strom gibt in den Restaurants. Und er meinte, ach, wir haben dann irgendwie alle unsere Taschenlampen ausgepackt, und die haben, waren irgendwie in einem Restaurant, wo sie dann mit in der Küche standen, und die Köche dann da einfach über der Gasflamme irgendwelche Sachen zubereitet haben, außerhalb der Karte, und alles total improvisiert, und es wäre einfach eine riesige Party gewesen. Es wurde eine Weinflasche nach der anderen aufgemacht, und da dachte ich so, also, ja, ich will nicht immer so klingen, als wäre ich nur komplett überkritisch mit der Nationalität, die mir nur mal in die Wiege gelegt wurde. Ich bin dafür auch zuweilen ganz schön dankbar, aber also was das betrifft, können wir uns, glaube ich, von den Spaniern auf jeden Fall noch eine kleine Scheibe abschneiden. Martin verabschiedet sich dann auch, er muss zum Bus, und ja, Rachel und Julian, wir wollen sagen, vielleicht wollen wir uns später nochmal wieder treffen, die bleiben halt auf jeden Fall noch in der Stadt bis morgen früh. Ich habe ab jetzt noch 2 Nächte in Santiago, weil ich mich eben schon früher dagegen entschieden hatte, noch das Verlängerungsstück nach Finisterre zu gehen. Als wir da so zusammensitzen, unterhalten wir uns auch darüber, ne? Also Finisterre wären von Santiago aus jetzt nochmal 100 Kilometer gewesen. Das heißt, ich hätte auf jeden Fall vorher die Variante Espiritual dann nicht machen können und hätte eben auf einem anderen Stück dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Gas geben müssen. Also es war schon relativ knapp kalkuliert, wie ich das jetzt so feststelle, eben. Aber es war ja von Anfang auch nur eine Zusatzoption. Ich hatte mir das Busticket eben von Finisterre über Santiago nach Porto gekauft. Das bedeutet, ob ich jetzt erst in Santiago einsteige oder nicht, ist dem Busfahrer egal. Dann für mich sind es irgendwie 13 Euro Unterschied gewesen. Also ist auf jeden Fall gut, dass ich diese Option gehabt hätte, für den Fall, dass ich eben viel zu schnell gewesen wäre, so ähnlich wie Matar vielleicht irgendwie immer 35 Kilometer jeden Tag gegangen wäre. Dann hätte ich das noch gut machen können, aber ja, weiß ich nicht. die anderen sagen, ach ja, sie hätten das eigentlich auch gerne gemacht. Und dann meinte ich so, ey, wisst ihr was, guck mal, jetzt, wir sind alle jetzt diesen Weg zum ersten Mal gegangen. Wir sitzen jetzt hier in Santiago und freuen uns des Lebens. Und wer weiß, wenn wir irgendwann nochmal ein Camino gehen, dann ist dann vielleicht nicht Santiago das Ziel, sondern dann haben wir immer noch ein anderes Ziel, was wir nicht kennen und auf was man sich dann freuen kann. Ich habe mir ein Zimmer im Loop-In-Hostel reserviert und muss sagen, dass ich auf den Fotos auf Booking.com, wo ich das gefunden hatte, gesehen hatte, dass das wirklich ein sehr cool durchdesigntes Hotel ist. Es hat irgendwie sehr krasse Pastellfarben und es gibt oben unter dem Dachgiebel einen sehr großen Speisesaal mit eben Gemeinschaftsküche und so, der also fast so ein bisschen Squid Game-mäßig irgendwie aussieht. Aber eben der gute Teil von Squid Game, wer die Serie gesehen hat. Ja, das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Allerdings muss ich sagen, dass mein Einzelzimmer mir, obwohl es auch da irgendwie sich das Design durchzieht, mir ein bisschen eher vorkommt wie, ich weiß auch nicht, eine Mischung aus einem Mondrian-Gemälde und einer Gefängniszelle. Es ist nämlich einfach ein altes Büro. Es ist insgesamt ein Bürokomplex, der umgebaut wurde zu einem Hostel. Beziehungsweise eben auch Hotel. Und man sieht noch so, wo der Kabelkanal lang geht. Und ich habe auch den Eindruck, dass so unter der Farbe auch noch die ein oder andere Nikotinschicht irgendwie an der Raufasertapete kleben dürfte. Wie gesagt, alles total sauber und gut und so. Ne? Überhaupt kein Grund zur Beanstandung, aber der kleine Designfan in mir hatte sich das nochmal ein bisschen anders vorgestellt. Zum Abendessen verabrede ich mich dann nochmal mit Eleonora in einem spanischen Restaurant. Endlich muss ich mal sagen, ich glaube, es ist wirklich der erste Tag, an dem ich keinen Empanadilla gegessen habe. Wir unterhalten uns sehr lange über unsere verschiedenen Lebenswege und verabreden uns dann für den nächsten Tag zur Messe. Tag 14 in Santiago de Compostela und ich bin einigermaßen ausgeschlafen, überleg mir ein bisschen, wo ich frühstücken möchte, was mir gar nicht wieder so leicht fällt, weil ich mich in diesen Klamotten, die ich anhabe, einfach furchtbar underdressed fühle und ich mag das überhaupt nicht. Ich trage ja immer noch nur diese dünne Fußballtrainingshose und die ausgelatschten Trailrunner und ich glaube, mein Fleece-Hoodie hat auch ein bisschen gelitten auf der Reise. Und so gucke ich ein bisschen, wo ich mir was vielleicht auf die Hand mitnehmen kann und stolper über den Mercado Central von 1872. Das sind so Markthallen, wo jetzt keine losen Stände drin aufgebaut sind, sondern eben so fest verbaute kleine Verkaufsflächen bewirtschaftet werden. Und was weiß ich, dann gibt es halt in der einen Halle ein bisschen thematisch schwerpunktmäßig eher Fisch und Käse und in der anderen Halle eher so Tapas-Situationen und frischen Kaffee und eben so ein paar Foodstands. Und das ist total cool. Kann man sich irgendwie schön was mit auf die Hand nehmen. Und ich habe mich entschieden, mein To-Go-Frühstück dann einfach auf dem Platz vor der Kathedrale einzunehmen und mir noch ein bisschen anzugucken, wie eben die Pilger da ankommen und wie die sich gegenseitig umarmen und so ein bisschen nochmal diese Volksfeststimmung so ein bisschen in mich aufzusaugen. Um 12 Uhr gibt es dann die Pilgermesse, die findet auch mehrmals am Tag statt. Ich habe dann einen Platz recht weit hinten im Gang gegenüber des Altars und der Altar besteht dann eben halt auch aus einer Jakobsstatue. Die ist so eingefasst eben in einen sehr goldenen, opulenten Altar. Allerdings gibt es darunter wohl einen Gang oder eine Treppe. Wie gesagt, ich habe es aus der Perspektive noch nicht kennengelernt, sondern eben nur aus der Zuschauerperspektive. Und man kommt dann aber mit dieser Führung durch die Kirche halt an die Statue dran. Und viele Pilgerinnen und Pilger, die eben sehr gläubig sind, nehmen diese Gelegenheit wahr, um die Statue des Jakobs zu umarmen. Und das im ersten Augenblick, ich habe es natürlich wieder nicht gecheckt, ich wusste es ja auch nicht und so. Ich habe mich ja, wie gesagt, in kompletter Naivität einfach auf diesen Weg gemacht und sitze da jetzt am Altar und reibe mir erst die Augen, weil ich denke, so der Altar hat sich gerade bewegt. Und es ist einfach dann so ein bisschen wie so ein, bis ich es dann checke, es ist so ein bisschen wie so ein Wetterhäuschen. Es kommen dann von rechts einfach immer Leute, die von hinten die Statue umarmen und dann die Treppe wieder runtergehen und immer nur so ganz kurz in dieser Altarlücke so aufblitzen. Ich merke auf jeden Fall, wie wenig Ahnung ich von diesen ganzen Abläufen in der Kirche habe. Ich habe es ja jetzt erst auch dutzende Male erwähnt, dass ich nicht getauft bin. Habe zwar als Kind und Jugendlicher auch immer am Religionsunterricht teilgenommen und bin auch mal mit der christlichen Jugendfreizeit irgendwie im Urlaub gewesen und sowas. Aber ja, merke auf jeden Fall, dass ich jetzt noch gar nicht so oft irgendwie in einer katholischen Messe gesessen habe. Das ist ja auch erstmal überhaupt nicht schlimm. Ich merke dann immer nur, dass ich nicht genau weiß, wann muss ich jetzt wann, wo, wie Amen sagen und aufstehen und wieder hinsetzen und so. Und das führt dann bei mir immer zu so einer kleinen Latenz, dass ich natürlich immer darauf angewiesen bin, das erstmal um mich herum zu begreifen, was die anderen machen und dann einfach alles nachmache. Und die Leute, die da von euch jetzt etwas bewanderter sind oder eben eigene Erfahrungen mit haben, werden wissen, warum es dann in so einer Messe den Moment gibt, wo man seinen Nebenmann umarmt oder ihm dankt oder wie auch immer. Ich wusste es in dem Augenblick zumindest nicht. Und war dann dementsprechend auch ein bisschen überrascht, als es dann darum ging, dass andere Leute auf einmal alle sich gegenseitig irgendwie in den Arm nahmen und ganz freundliche Worte zueinander sagten. Und ich schaute mich so etwas verloren um und fand dann rechts neben mir einen Menschen, der davon mindestens genauso überrascht schien. Ein so um die 60 Jahre alter Mann, der mindestens genauso nach Tourist aussah wie ich. Und gut, ich habe ihn dann angelächelt und war schon ganz freudiger Erwartung, wie wir das jetzt hier lösen. Und er gibt mir einfach nur die Hand und sagt, Good Morning. Danach kommt es zu der Szene, die man aus Film und Fernsehen und Erzählungen und sowas kennt, nämlich der riesige Kessel mit Weihrauch, der angezündet wird und durchs komplette Kirchenschiff geschwungen wird. Was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass in dem Augenblick einfach alle Handys nach oben gehen und ich denke wieder so, ach Gott, das fängt man doch sowieso nicht so ein, aber gut. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass die Leute nicht so das Vertrauen haben, dass sie es in sich selbst abspeichern können und stattdessen das irgendwie auf so einem schlechten Handyvideo dann haben müssen, aber okay. Weiter vorne sehe ich Eleonora sitzen, die auf jeden Fall einen besseren Platz abbekommen hat und sie sagen kurz Hallo und sie fragt, ob ich noch mit einem Sangria trinken komme. Sie würde nämlich gerne sich noch ein bisschen mit ihren Sitznachbarn aus der Kirche unterhalten. Ihre Sitznachbarn sind Chris und Sue, sind beide so Mitte 60 und kommen aus Queenstown in Australien. Ja, beide total... ich weiß nicht, irgendwie witzige, nette Leute. Chris ist ein bisschen rude, könnte man sagen. Er vervollständigt die meisten Sätze, die er an mich richtet, mit You Sucker. Wo ich denke, ja, muss man auch mit umgehen können mit so Aussies. Und muss aber sagen, dass auch, ja, wenn mir das am Anfang ein bisschen komisch vorkommt, das Gespräch wirklich wie immer sehr nett wird. Am Ende muss ich sagen, dass ich beide irgendwie richtig ins Herz geschlossen habe und Chris wirklich sehr herzlich umarme und Sue tatsächlich, weil ich mal wieder die Reihenfolge mit erst Wangenkuss links, dann rechts aus Versehen auch noch einen Kuss auf den Mund gebe, aber naja, okay. What happens in Santiago stays in Santiago. Eleonora sagt dann, dass sie sich noch ein Tattoo stechen lassen will und fragt, ob ich sie begleite und das mache ich. Wir müssen dann noch warten, bis der Tattoo-Laden wieder aufmacht und gehen noch ein bisschen Churros essen und Kaffee trinken. Ist ein bisschen blöd, weil jetzt zwischendurch immer wieder Regenschauer auch durchziehen und der Tag so ein bisschen an Gemütlichkeit verliert, aber ja. Ich muss sagen, dass ich dem Drang, mir ein Tattoo stechen zu lassen, so gerade eben noch widerstehen kann. Ich wollte mir natürlich ganz früher irgendwie immer mal ein Tattoo stechen lassen. Hab ja auch in einer Metalband früher mal gespielt als junger wilder Mann, der damals noch lange Haare hatte. Dachte eigentlich da immer, das wäre nur eine Frage der Zeit, bis ich mich mal voll tätowiere, um dann eigentlich immer zu merken, dass es kein Tattoo gibt, was ich ein Jahr später gerne noch gehabt hätte, wenn ich immer so rückwirkend drüber nachgedacht habe. Allerdings ja, wie gesagt, da vor Ort dachte ich schon so, ach, jetzt verstehe ich auch wieder, was Menschen an Tattoos finden, nämlich, dass es eben so ein, ja, so ein ganz tiefes Bekenntnis vielleicht auch gerade zu einer inneren Regung oder eben zu einem Erlebnis ist, was man hat, oder eben halt auch zu einer Person. Eleonora erklärt mir dann, weil wir da in so einem Tattoo-Album das Wort Ultrea gelesen haben, das Wort Ultrea, dass das eben früher ein Gruß war unter Pilgern, nicht aufzugeben und weiterzumachen. Und ja, das fand ich dann eigentlich so schön, dass ich so dachte, gut, das wäre im Bereich des Möglichen gewesen, sich dieses Wort irgendwie stechen zu lassen. Eleonora geht sich dann auf jeden Fall ausruhen und ich beschließe, mir noch das Pilgermuseum anzugucken. Das Pilgermuseum hat freien Eintritt, ist direkt neben der Kathedrale und wirklich sehr sehenswert. Also da kann man auch nochmal die ganze Geschichte des Pilgerns nachempfinden und kriegt halt eben auch nochmal gezeigt, wie sich die Kathedrale von Santiago über die Jahrzehnte und Jahrhunderte eben verändert hat und wann welcher Bauabschnitt gemacht wurde. Ja, also wirklich sehr zu empfehlen. Als ich aus dem Museum rauskomme, ist es immer noch am Regnen und ja, ich habe ja irgendwie auch gar nicht so richtig dicke Sachen an. Ich habe ja meine ganzen Regensachen nach Hause geschickt und denke dann so, ach, bevor ich mich jetzt hier irgendwo hinsetze oder nur aufs Zimmer setze oder so, gehe ich doch einfach nochmal in die Abendmesse und gucke mir die Abendmesse dann auch nochmal an. Die ist sogar so voll, dass ich überhaupt keinen richtigen Sitzplatz kriege und so stelle ich mich dann eben hinten eher an Gang an so eine Säule und ja, habe mich aber dieses Mal auch so hingestellt, dass das Weihrauchpendel sehr nah an mir vorbeischwingt und ja, und, ihr hört es vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund, das ist der Gesang, den ich dann auch mit meiner Handykamera ein bisschen aufgenommen habe, ja, der mir so richtig ein bisschen das Herz gewärmt hat. Nach der Messe hole ich mir Pizza und gucke zum ersten Mal seit 2 Wochen meine Serie auf dem Hotelzimmer weiter und ja, schlafe sehr schnell ein. Tag 15, letzter Tag. Ich frühstücke den Tag alleine und gehe noch ein bisschen einfach relativ ziellos durch die Altstadt und ja, das ist auch wirklich ja, sehr schön. Also man kann da sehr schön rumschlendern und es gibt viele kleine, schöne Geschäfte, wo man auch vielleicht noch das ein oder andere Mitbringsel jetzt doch mal shoppen kann, weil ja, jetzt muss man es ja nicht mehr durch die ganze Landschaft tragen. Und da laufe ich auf einmal der Astrid aus V entgegen, die gerade ankommt. Das war die Frau, die mit uns in dem sehr schönen Hostel von Sandra morgens am Frühstückstisch gesessen hat und eben sehr ruhig war und eben dann auch so sagte, dass sie, glaube ich, jeden Tag nur so ihre 12, 14 Kilometer geht. Und ich meine, auch die ist jetzt mehr oder weniger nur 2 Tage nach mir angekommen. Also es pendelt sich tatsächlich irgendwie alles so ein bisschen ein. Sie kann mich erst gar nicht richtig einordnen, also weiß nicht mehr genau, woher sie mich kennt, fällt mir aber trotzdem um den Hals und ich drücke sie auch und sage, ja Mensch, toll, dass du es geschafft hast und so und dann erinnere ich sie nochmal, wo wir uns getroffen haben und so und ja, ist total schön, nachdem Mata mich da irgendwie so empfangen hat, eben auch anderen Leuten so dieses Gefühl irgendwie ein bisschen weitergeben zu können. Ich treffe mich dann nochmal mit Eleonora und wir gehen noch einen Sangria trinken und auch dann ist es mal wieder Zeit für die Verabschiedung. Sie kann auf jeden Fall den sehr viel näheren Flughafen von Santiago benutzen. Der ist tatsächlich jetzt auch gar nicht so domestic, wie ich das irgendwie erst vermutet hatte. Für mich gab es da allerdings keine passende Verbindung. Nach Rom kommt man von da aus allerdings ganz gut. Ja, dann ist es Zeit, sich zu verabschieden und zum Busbahnhof zu gehen. Und das fühlt sich wirklich ein bisschen komisch an, wenn man dann aus der Altstadt wieder rausgeht. Zumindest ging mir das so, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, man verlässt so diese Pilgerinsel und geht wieder so Schritt für Schritt zurück ins richtige Leben. In diesem Fall zum Busbahnhof. Von da aus nehme ich dann den Flixbus zurück nach Porto. Das war dann allerdings eine wilde Fahrt. Also der Typ hat irgendwie komplett Knallgas gegeben und also ich wusste gar nicht, dass man mit dem Bus so schnell um eine Kurve fahren kann. Und am Ende waren wir sogar noch eine halbe Stunde zu früh da. Also ich will gar nicht wissen, unter welchem Druck der wieder aus welchen Gründen stand. Was sich jetzt allerdings wirklich sehr, sehr komisch anfühlt, ist das Gefühl, wieder nach Porto zurückzufahren. Gar nicht, weil es sich falsch anfühlt. Also es ist irgendwie ein Teil der Reise, den ich jetzt sogar irgendwie auch noch genieße, ja, um auch alles nochmal so ein bisschen rekapitulieren zu lassen. Aber was ich so noch nie so krass in meinem Leben hatte, ist das Gefühl, na, wenn ich mir überlege, ich bin jetzt vor 2 Wochen in Porto losgegangen, dass wenn ich mich an den Tag zurückerinnere, wirklich darauf schwören könnte, dass das mindestens 1 Jahr her ist. Einfach so vom Gefühl des Zeitempfindens her. Es ist unglaublich. Und es zeigt mir halt mal wieder so ein bisschen die Theorie, die ich mal aufgestellt habe, dass da vielleicht doch auch was dran ist, dass eben Erlebnisse und bewusst erlebte Zeit und so dann eher dafür sorgen, dass wir unser Leben als länger und reichhaltiger empfinden. Es ist jetzt irgendwie erstmal auch ein No-Brainer, allerdings gibt es einem natürlich auch eine sehr gute Richtung vor, auf welche Sachen man Acht geben muss, wenn man das eben haben möchte. Man sollte eben gucken, dass man seinen Alltag hier und da mal durchbricht und dass man vielleicht auch mal wieder Kontakte sucht, die ja außerhalb der normalen Kontakte irgendwie bestehen, die man irgendwie immer mit den gleichen Leuten hat oder so und sich auch mal über andere Sachen austauscht, dass man, ja, ich bin auch ein Mensch, der hat so seine Lieblingsorte auf der Welt, die er immer wieder besucht, aber sich trotzdem auch immer mal wieder irgendwie auch wieder andere Sachen anzugucken und auch seine Freizeit eben vor allen Dingen nicht nur damit zu verbringen, immer jeden Abend 2 Stunden irgendwelche Instagram-Reels irgendwie runterzusuchten, sondern ja, die Augen aufzumachen und nach draußen zu gucken. Dieses Gefühl, was ich da hatte, so, boah, so lang können sich 2 Wochen anfühlen. Ich meine, es ist klar, dass man das so nicht nach Hause transportiert kriegt, aber man muss ja auch nicht alles dafür geben, dass es wieder ins totale Gegenteil umschlägt. Ich rechne auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen zusammen und komme jetzt in 13 Tagen, die ich gegangen bin, auf 290 Kilometer. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich eigentlich die 300 knacken wollte und überlegt dann, es kommt dann auf 22,3 Kilometer pro Tag plus Höhenmeter, die natürlich jetzt vorne an den Stücken an der Küste nicht so krass ausfallen, wie eben auf den Strecken, die dann ein bisschen mehr eben von der Küste weggehen. Und denkt dann noch so, dass das jetzt aber auch irgendwie ein ganz schöner Schlag ins Gesicht ist, das Ganze einfach in 3 Stunden mit dem Bus wieder zurückzufahren. Also man strampelt sich hier wirklich fast 2 Wochen irgendwie ab und fährt einfach 3 Stunden Autobahn und ist dann irgendwie wieder am Ausgangspunkt angekommen. Man kommt mit dem Flixbus in Campania an und Campania ist eine Katastrophe. Es ist halt ja eben ein etwas größerer Bahnhof beziehungsweise ein Hub, wo der Busbahnhof und ein Bahnhof irgendwie zusammenfallen mit der Metro und irgendwie ist nicht so richtig ausgeschildert und keine Sau findet irgendwas, alle fragen überall rum. Es wird auch noch gebaut an verschiedenen Stellen, das heißt verschiedene Auf- und Abgänge sind gesperrt und ich fahre irgendwie auf der gleichen Rolltreppe, weil ich immer merke, ich bin doch am falschen Gleis, fahre ich immer wieder an den gleichen Koreanerinnen vorbei, die auch irgendwann einfach nur noch lachen. Ich denke mir irgendwann so, ach komm, ey, auf gut Glück, ich steige jetzt einfach erstmal hier in irgendeine U-Bahn und wo auch immer ich rauskomme, dann gucke ich von da aus weiter und tatsächlich war es einfach auch die richtige U-Bahn. Ich denke so richtig, ach guck mal, die Gelassenheit des Caminos wirkt nach und es funktioniert alles. mein Flug geht auf jeden Fall erst am nächsten Morgen und dementsprechend hatte ich halt erst noch überlegt, ob ich mir jetzt nochmal ein Hostel nehme in Porto. Allerdings, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie denke ich, bis ich jetzt wieder richtig in der Stadt drin bin, bis ich mir wieder was ausgesucht habe und dann ist es halt auch wieder so spät. Und dann muss ich morgen wieder relativ früh zur U-Bahn. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt wahrscheinlich sowieso nur für ein paar Stunden mich irgendwo auf irgendeinem Bett legen. Und ganz ehrlich, das kann ich auch am Flughafen machen. Und ich sag mal, wäre es jetzt Sommer, wäre das tatsächlich auch kein Problem gewesen, weil es draußen am Seiteneingang des Flughafens gibt es so eine schöne, ja, fast so eine Springbrunnensituation mit so einem Wasserbecken und da drumherum stehen Sonnenbänke zum Ausruhen. Und da hätte man sich eigentlich gerade mit so einem Schlafsack irgendwie sehr schön draufsetzen können. Allerdings gibt es das Wetter jetzt einfach wirklich noch nicht her. Und ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Zeit und was ich glaube ich noch gar nicht erwähnt hatte, ist, dass ich ein ziemlicher Flugzeug-Nerd bin, wenn ich höre, wie eine Flugzeugturbine aufdreht und ja, ich eben startend und landende Flieger beobachten kann, da hüpft mir einfach das Herz. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber es ist so. Weil ich eben noch sehr viel Zeit habe, denke ich, es wird ja vielleicht hier irgendwie einen Planespotter-Punkt geben, also eben dezidierte Aussichtspunkte für Menschen wie mich. Und tatsächlich sehe ich bei Google Maps einen Punkt, der am Ende der Startbahn liegt, der sehr gelobt wird und denke mir, ja gut, dann ist das eben meine Abendbeschäftigung. Allerdings ja, geht man natürlich nicht einfach die Startbahn entlang, sondern muss sich halt erstmal wieder ein bisschen durch das Städtchen drumherum halt schlängeln. Und so sind es dann insgesamt doch knapp 6 Kilometer, bis ich an dem Planespotter-Punkt ankomme, der bei Google ausgeschildert ist. Allerdings nur, um dann festzustellen, dass dort kürzlich eine Schallschutzmauer gebaut wurde, die die Sicht auf die Startbahn einfach komplett verbaut. Das ist ein bisschen eigenartig, weil man sieht gar nichts, ja, man hört aber alles. Und da muss ich wirklich sagen, komische Schallschutzmauer. Also ich weiß nicht, wie laut es vorher war, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie, sag mal, für die Anwohner, dass die jetzt irgendwie viel dadurch gewonnen hätten.
Gut, muss ich akzeptieren. Ich gehe dann einfach die 6 Kilometer wieder zurück zum Flughafen und stelle da dann wenigstens fest, dass ich durch den kleinen Sonderausflug jetzt dann doch noch meine 300 Kilometer geknackt habe. Yeah!
Danach habe ich mir dann in der Flughafenhalle eine Bank gesucht, auf der ich mich ein bisschen ausgebreitet habe. Ich muss sagen, es waren noch 7 Stunden bis Check-in. Das ist jetzt für so eine kalte Flughafenbank tatsächlich auch ein paar Minuten zu lang. Also ich sag mal, wäre die Nacht jetzt nur 3-4 Stunden gewesen, dann wäre ich, glaube ich, gut rausgekommen. Was ganz schön war, war, dass es draußen gewittert hat und dass es der Regen so richtig schön auf das Flughafendach geprasselt hat und man eben draußen immer so den Donnerschlag gehört hat und irgendwie man auch so merkte, dass der Flughafen so richtig schön langsam zur Ruhe kam. Ich werde auf jeden Fall langsam richtig müde auf dieser kalten Bank und denke aber sehr zufrieden an den Anfang der Strecke und den schönen Holzsteg, das Meer entlang und die schönen Wälder und die verregneten Landstraßen und dieses beschissene Kopfsteinpflaster und die ruhigen Dörfer in Portugal und an die stinkenden Industriegebiete, durch die ich durchgelaufen bin und die schönen Altstädte, an das verwinkelte malerische Santiago und das hügelige Porto, und wo meine Reise begann, mit Christiane am Flughafen und mit Jess im Hostel aus Eindhoven, die mir sagte, dass es ein ganz besonderer Weg werden wird und sie auf jeden Fall damit recht behalten sollte. Ich denke an die beiden Australier vor der Kathedrale, bei denen ich mich noch so geschämt hatte und nicht vor ihnen anfangen wollte zu weinen. Und ich denke an den verregneten Morgen in Villa do Conde mit Alex aus Berlin und der sehr inspirierenden Gastmutter Sandra in Pfau und meiner sehr sprachtalentierten Zimmernachbarin aus Zürich, der Nadja. Ich denke an Slow But Steady, Miriam und die beiden Fahrradpilgergeschwister Carlos und Maria. Und ich denke daran, wie ich den Abend in der Casa da Carolina nur in eine Wolldecke eingemummelt im Pilgerraum sitze und wir alle irgendwie Musik machen und schlecht, aber glücklich singen und ich die ganze Zeit ja nur hoffe, dass meine Sachen irgendwie draußen noch ein bisschen trocken werden, während Hermans und Lee miteinander reden und über das Leben philosophieren. Ich denke an meine rettende Gastgeberin Natalie, die mich so herzlich in ihrem Haus irgendwie aufgenommen hat und an die drei rumänischen Mädels, deren Pilgerpässe ich gefunden habe, an Cosmina, Oana und Mara und an den Bildhauer Shabi, der ja auf dem Weg eben Stempel verteilt in seiner Bildhauerwerkstatt und wahrscheinlich kein einziges Kunstwerk je an irgendeinen Pilger verkauft hat, weil die Dinger einfach mehrere Kilo wiegen. Und ich denke an Melissa aus Ontario oder Alberta, woher sie jetzt auch kam. Und ja, zwischendurch immer wieder die klappernden Stöcke und das sehr herzliche Lachen von meinem Freund Bon aus Südkorea in den Ohren. Ich erinnere mich an Daphne und ihren kranken Mann, ja, die den Weg hoffentlich auch zu Ende geschafft haben. Und an Maud aus Utrecht und an Christina, die den Weg mit ihren drei Söhnen gegangen ist. Und an die sehr schnelle Sportlehrerin Maria aus Argentinien. Und ich denke an François und seinen ja wahrscheinlich letzten Camino und an den so gütig wirkenden Manuel am Kloster von Armentaida. Ich denke an die beiden so herzlichen Gastgeber Ursula und Dani mit der schönen Hacienda in Catoira. Und ich denke an den Stromausfall, als ich zu Gast bei Roberto in seinem Hostel war und Lena und Björn kennengelernt habe. Und später noch Milka aus Bosnien und Sebastian aus Hamburg und Paolo, der das fette Pferd gesehen hat, der alte Spinner. Und natürlich an meine Schwester im Geiste, Eleonora aus Rom und den Rest meiner Pilgerfamilie, die ich so sehr in mein Herz geschlossen habe. Julian, Rachel und Martin. Ich bin wirklich so, so dankbar für all diese Begegnungen und auch wenn ich mir bewusst darüber bin, wie kitschig sich das anhört, muss ich sagen, dass ich mir sicher bin, dass ja jeder von ihnen nun Teil meines Weges ist und ich auch ein bisschen Teil ihres Weges. Und woher der Weg auch geht und wie schwer er auch ist, ich bin mir ganz sicher, dass alle auf ihre eigene Weise ankommen. Nur Naoko aus Japan, die wandert wahrscheinlich immer noch. Ihr und allen anderen auf dem Weg wünsche ich wirklich von Herzen Buon Camino. Moment, bevor das jetzt hier so ganz rührselig zu Ende geht, ich hatte ja noch versprochen, den Kassensturz zu machen. Machen wir den heute noch? Na, ich glaube, den verschiebe ich nochmal eben auf die Bonusfolge. Die fällt dann aber auf jeden Fall ein bisschen kürzer aus. Danke, dass du mit mir auf dem Weg warst und ja, dass du bis hierhin durchgehalten hast und mir dein Ohr geliehen hast. Es war mir wirklich eine große Freude, das hier umzusetzen und ja, das Ganze lebt davon, dass Menschen wie du es sich anhören. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile gerne den Podcast, bewerte ihn, like ihn, empfehle ihn weiter, was auch immer. Wenn du möchtest, informier dich gerne auf meiner Seite planetafk.com über ja eben die Extras, die ich dir da noch ein bisschen mit an die Hand geben will, wenn du den Weg selber gehen möchtest. Und wenn du magst, erfährst du da auch, wie du mich ein bisschen unterstützen kannst. Na, es geht jetzt nicht darum, mir ein Leben auf Bali zu ermöglichen, sondern vielleicht einfach mir ein bisschen dabei zu helfen, die Kosten, die das Hosten der Internetseite oder eben das Hosten des Podcasts halt kostet, ein bisschen mit abzufedern. Jeder Euro hilft da. Oder ja, was auf jeden Fall auch hilft, dabei weiterzumachen, ist das ein oder andere kleine Feedback. Schreib mir gerne eine Mail, info@planetafk.com oder ja, weiß ich nicht, komm doch mit mir auf Instagram in Kontakt oder folge mir einfach ein bisschen bei den nächsten Reisen. Ich verlinke auf jeden Fall alles nochmal in den Shownotes und würde mich total freuen, von dir zu hören, von dir zu lesen oder dich vielleicht auf einem der nächsten Wege sogar in echt, im echten Leben zu treffen, wenn wir alle wieder ein bisschen AFK sind. Ich würde mich freuen, wenn du noch in die Bonusfolge reinhörst und mein Fazit noch mit mir teilst. Für alle, die sich jetzt schon verabschieden wollen, sage ich bis hoffentlich ganz bald. Und buon camino, ihr Lieben. Ciao.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Alle Infos und Extras findest du auch unter www.planetafk.com.